Heute sprechen wir darüber, ob uns KI in Zukunft die Jobs klaut und arbeitslos macht. Außerdem könnte uns aufgrund des Iran-Krieges tatsächlich der Sprit in Österreich ausgehen. Zudem gibt's ab jetzt günstigeren Strom in den Sommermonaten. Es gibt auch Neuigkeiten zum SpaceX-Börsengang und die Mediamarkt-Übernahme ist vorerst ausgesetzt. Neben der Vielzahl an Themen gibt's heute aber wirklich einen Community-Blog, habe ich letzte Woche schon versprochen, mit den Fragen zum Beispiel zum Altersvorsorgedepot in Deutschland und wie es da bei uns aussieht. Diese Frage ist nämlich letzte Woche nicht mehr ausgegangen. Ja, heute kommt sie. Und damit Servus und Grüß Gott zur Folge 173 des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir virtuell gegenüber sitzt heute ein Bärtiger, nämlich der Markus. Servus Markus.
Warum ein Bärtiger?
Ja, der Matthias, ja. Wie wir wissen, ist ja heute nicht so viel Bart, ne?
Ach so, ja, okay, wenn man einen Kontrast herstellen will und uns kennt, stimmt. Ja, ich habe ein bisschen mehr Bart tatsächlich, ja. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, freue mich wieder dabei zu sein. Danke, lieber Philipp.
Markus, wann warst du das letzte Mal danken?
Ich war jetzt im Urlaub tatsächlich, habe mein Auto dadurch nicht gebraucht. Schaut aber so aus, dass ich, ja, wie dieser Krieg, da haben wir ja damals in der Folge drüber gesprochen, war ich noch schnell tanken an diesem besagten Montag. Musste allerdings dazwischen natürlich auch schon einmal wieder tanken und habe da, glaube ich, um 1,77 tankt. Also nicht sonderlich billig, aber ich bin dadurch, dass ich auf Urlaub war, dem Ganzen ein bisschen ausgekommen. Muss aber dazu auch sagen, mein Urlaub wäre woanders hingegangen. Also ich war schon direkt beeinflusst, weil ich war eigentlich in den Oman geflogen. Ist es natürlich durch den Iran-Krieg nicht möglich. Dementsprechend bin ich dann auf die andere Seite der Welt geflogen, in die Karibik. War auch sehr schön, aber da hat mich dieses Spritpreisthema jetzt natürlich nicht sonderlich beschäftigt. Auch weil die Flüge bis dato da, wo ich dann umgebucht habe, noch nicht so teuer waren, wie sie jetzt waren. Und Asien war dann sowieso kein Thema bezüglich, ja, weil es einfach die Direktflüge sehr teuer waren und ja, aber hat mich nicht direkt betroffen. Bei dir, Philipp, schaut es ein bisschen anders aus. Du warst ja da wahrscheinlich, oder?
Also
du
hast ja, ich habe mehrmals gedankt, obwohl ich gar nicht so viel mit dem Auto fahre, weil meistens fährt die Jasmin damit. Ja, trotzdem habe ich das ein oder andere Mal gedankt, wenn du wohin fährst gemeinsam.
Das heißt, sie fährt und du tankst?
Nein, schon wenn ich fahre, dann danke, wenn sie fährt, dann danke nicht, logischerweise. Aber meistens hat der Primär drin, dass sie das auch noch weiterverfahren kann. Also klassisch, ja. Wie es halt immer ist. Ja. Ne? Und das ist ganz was Spannendes, wir haben letzte Woche immer schon drüber geredet mit Matthias, die Spritpreisbremse ist nämlich jetzt wirklich am 2. April in Kraft getreten und das hat wirklich so circa 10% pro Liter billiger gemacht, also wirklich sofort. Das hat dann am 2.4. zum Mittag ist auf einmal der Preis
10
von...
10 Cent, oder?
Genau, 10 Cent. Um 10 Cent ungefähr,
du hast,
ja.
Du hast 10% gesagt.
Aber 10%. Nein, 10 ja. Cent, ja. 10% wäre schöner gewesen, aber 10 Cent. ist es einmal gleich mal runtergegangen um 10 Cent. Instant eigentlich, zu Mittag, hat es einige Bilder gegeben in Social Media und so weiter. Und jetzt habe ich aber gelesen, obwohl das jetzt eine positive Nachricht ist, natürlich ist es nicht viel, aber pro Volltank sind es trotzdem 5 Euro und auf Jahressicht ist es trotzdem ein bisschen was, ne? Jetzt habe ich wieder in die ORF-News gelesen, dass uns vielleicht der Sprit ausgehen wird. Insbesondere bei so kleinen Tankstellen oder halt in Großstädten, weil da halt vielleicht einfach nichts mehr nachkommt. Und jetzt haben wir gedacht, wie kann das überhaupt sein? Lustigerweise, oder eigentlich ist es echt arg, der Sprit kommt ja hauptsächlich über Öltanker zu uns, ne? Oder sehr, sehr viel davon nach Europa, sage ich mal. Und da gibt es jetzt die letzten Tage so News, dass gewisse Öltanker, die von der USA kommen, also jetzt sag ich mal, wenn du die Weltkarten anschaust, von links unter Anführungszeichen, jetzt, wenn ich drauf schaue, die eigentlich für Europa bestimmt werden, das heißt, die fahren eigentlich von links nach rechts, die werden umgelenkt nach Asien, also erst nach Südafrika und dann nach Asien, weil die Chinesen oder die Asiaten halt sagen, hey, wir zahlen viel mehr, wir kaufen die ganze Ladung jetzt und schifft sie gleich zu uns, weil die haben natürlich ein massives Problem aktuell aufgrund dieser Straße von Hormuz, was ja unter Anführungszeichen zu ist. Dann die Straße, wenn ich es jetzt richtig sage, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Bab al-Mandab ist ja die, was zum Suezkanal unter Anführungszeichen führt, also zu uns in Europa. Die wird ja auch durch die Houthi-Milizen da vom Jemen irgendwie immer wieder versucht zum Sperren. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Öltanker, die eigentlich für Europa zugesagt waren, mit 190 Millionen Liter Treibstoff, das ist nicht wenig, also 4 so eine ganzen Öltanker, mit denen kommst du schon ein bisschen aus oder kannst du ein paar Länder versorgen, ein Zeitl. die drehen einfach um, fahren weiter nach Südafrika, weil die einfach die Asiaten mehr zahlen. Das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Ne? Und das unterstreicht diese These, was da der Experte eben so unter Anführungszeichen sagt, dass vielleicht uns da wirklich der Sprit ausgehen könnte, Ende April, Anfang Mai, unterstützt die These wieder, weil anscheinend wirklich Öl abgezweigt wird. Ne?
Werbung.
Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Naja, es unterstreicht vor allem wieder mal, welchen Stellenwert Europa in der Welt hat. Also das ist wieder mal symbolisch dafür. Und ja, China, Indien, wie sie alle heißen, natürlich, das ist der Motor für ihre Wirtschaft, Öl. Also ohne dem sind sie komplett aufgeschmissen. Und die haben gerade bei China eigentlich gute Ölreserven. Allerdings hat das natürlich auch irgendwann einmal einen gewissen, ja, erreicht das mal einen gewissen Punkt, wo es dann einfach auch nicht mehr geht, beziehungsweise dann auch strategisch zugekauft wird. Du wirst ja auch nicht warten, bis der letzte Öltropfen versiegt ist. Dementsprechend, ja, muss man sich das sicher was auch von unserer Seite überlegen, einen Plan C sozusagen, weil man ja gar nicht weiß, wie es auch auf der Kriegsebenenseite weitergeht, wie lange diese Straße noch gesperrt ist etc. Da gibt es ja mal die These, dass es jetzt bald einmal ein Ende haben wird, ne, bezüglich Ultimaten und so weiter. Dann gibt es aber auch die These, dass es sich vielleicht intensiviert und dementsprechend bleibt diese Straße vielleicht noch länger gesperrt. Und dann wird es natürlich wirtschaftlichen Auswirkungen immer drastischer. Und da muss man dann schon sagen, wird es dann schon interessant, nicht nur vom Ölpreis, sondern auch von der Menge, wie du richtig sagst. Wie viel Verfügbarkeit wird es dann noch geben? Und ob es dann wieder mal zu Einschränkungen kommt, wie wir das mal hatten, das war vor unserer Zeit. Also wir sind ja noch etwas jünger. Wir haben das nicht miterlebt, wo es dann quasi autofreie Tage gab oder Geschwindigkeitsbegrenzungen oder sonst irgendwas. Das ist bis dato jetzt noch, es gibt natürlich schon Stimmen, die das auch fordern. Bis dato ist es aber, ich glaube, noch kein Thema. Und man muss auch immer sehr vorsichtig sein. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich immer sage, gewisse Dinge sollte jeder für sich entscheiden, ob es jetzt klug ist, mit 130 auf der Autobahn zu fahren oder 100 oder 80, muss jeder für sich selber entscheiden. Erst wenn wirklich sagt, okay, wir haben so einen gewissen Engpass erreicht, wo man sagt, es braucht auch wieder diese Unterstützung, sage ich jetzt mal, der Bevölkerung, dieses Zutun, hier zu sparen, naja, dann wird man wahrscheinlich eh nicht drum rumkommen, aber ich glaube, das sind wir noch etwas entfernt. Ich glaube, du hast vorher gesagt, Ende April, Anfang Mai ist jetzt nicht mehr so lange, allerdings für so Geschehnisse, die sich schnell auch wieder ändern können, kann es da schon auch noch einen klassischen Ausweg geben, in dem diese Straße auch freigegeben wird. Und Österreich hat hier jetzt auch nicht sonderlich viel zu sagen. Man muss schon dazu sagen, dass ein großes Interesse darin besteht, gerade auch von den USA, dass diese Straße wieder freigegeben wird. Auch von größeren Ländern wie China und Indien wird es das sicher Interesse geben. Und auf Dauer kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass diese Blockade halten wird. Ob das dann militärisch durchgesetzt wird oder auf andere Druckebenen, wird man dann sehen. Allerdings wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema bleiben und sollte uns das weiterhin beschäftigen oder sich sogar intensivieren, dann werden wir sicher hier auch im Podcast noch sehr intensiv drüber sprechen in den kommenden Wochen.
Und warum leiten die das um? Das ist ganz einfach, wie mir schon gesagt, die Straße von Hormuz ist zu oder größtenteils zu und das ist eigentlich so die einzige direkte Verbindung von den Golfstaaten, also Kuwait und Saudi-Arabien und so weiter, die halt das Öl direkt nach China unter Anführungszeichen liefern. Und wenn die zu ist, dann müssen sie ja auf Ausweichrouten ausweichen. Wenn jetzt zum Beispiel die Bab al-Mandab auch zu ist, also die Straße auf der linken Seite, sage ich mal, dazwischen Jemen, dann müssten sie über den Suezkanal fahren, über Afrika und dann erst runter. Das heißt, ich habe jetzt nachgeschaut, das wären so 50 Tage länger. Und 50 Tage, das sind 1,5 Monate, das ist halt schon krass, bis da ein Tropfen Öl ankommt und damit Zeichen. Und dann war es natürlich erstens auf der einen Seite, kostet das viel mehr, es dauert ewig und dann ist der einzige logische Schritt, dass sie von Europa die Lieferungen abkaufen, weil es billiger ist, weil es schneller geht, weil die eh schon ungefähr auf der Höhe von Afrika sind oder von der Hälfte von Afrika sind in Richtung und vielleicht dann nur 20 Tage brauchen und nicht 50. Und das hat schon, also da ist es wieder logisch. Und ich habe jetzt nebenbei so mal geschaut, weil man könnte ja dann sagen, wenn bevor uns der Sprit ausgeht, dann soll halt einfach die OMV mehr produzieren. Ist aber gar nicht so leicht, weil die läuft eigentlich schon fast auf Höchstlast und sie deckt so ungefähr die Raffinerien in Schwechat oder halt ja, OMV-Raffinerie, also 50-55% des österreichischen Gesamtbedarfs. Diesel, Benzin, Kerosin, Heizöl. Und das ist halt um einiges zu wenig. Das heißt, wir müssen so 50% importieren. Wenn wir jetzt nichts mehr kriegen oder weniger kriegen, dann wird es halt schwierig. Und die UMV kann das nicht stemmen. Also wird es einfach dann logischerweise, wenn wir nichts mehr kriegen würden, weil natürlich wollen ja andere Länder auch das Öl haben, logischerweise, dann wird es halt vielleicht echt knapp. Also die Möglichkeit besteht tatsächlich.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich extrem knapp wird, weil was macht dann der Europäer immer sehr gerne? Er kauft es extrem teuer. Und dann fallen mir wieder so Länder ein wie die USA eben, dann eben im Anhang Venezuela und so Geschichten, fallen aber auch sowas wie Norwegen ein oder so. Wie auch immer, auf jeden Fall werden wir es, ich glaube jetzt nicht, dass das Öl ausgehen wird per se, ich glaube einfach, dass wir es einfach verdammt teuer zukaufen müssen. Und wie du sagst, immerhin muss man sagen, mit der OMV haben wir einen Player, der das so weit abfedern kann, dass wir zumindest nicht komplett blank dastehen und alles zukaufen müssen. Ist immerhin etwas, wenn es rund die Hälfte ist. Allerdings wird das sehr spannend zu sehen. Da frage ich mich dann wirklich, woher beziehen wir es dann? Ne? Und Österreich ist noch ein kleines Land. Also wenn ich dann an Deutschland, Frankreich, an andere große europäische Länder denke, die ja auch sehr angewiesen darauf sind, dann wird es auch sehr spannend zu sehen. Ne? Und wenn man über Tempolimits und so spricht, muss man ja auch sagen, in Deutschland, da kannst du auch, da ist der Spritpreis um einiges teurer. Ich glaube, das ist das Einzige, was teurer ist in Deutschland, wenn es ums Auto geht. Allerdings, es ist um einiges teurer als in Österreich. Und hier kannst du noch immer bolzen über die Autobahn mit 300. Also bis dato, weiß jetzt nicht, wird es wahrscheinlich auch Stimmen geben, die ein Tempolimit fordern, aber jetzt vielleicht auch noch umso mehr. Aber auch dort hat sich bis dato nichts getan in die Richtung. Wird aber interessant zu beobachten sein, ob da noch was kommt.
Und dort kostet der Liter sogar 2,50, also der Diesel, ne? Das ist ganz arg. Und was ich auch ganz interessant finde, nachdem das Thema Sprit vielleicht ein bisschen zur Neige geht und natürlich wahrscheinlich auch wieder teurer wird, je länger das dauert, desto teurer wird vermutlich Sprit, weil es halt einfach, so wie du sagst, wir teurer einkaufen müssen, vermutlich, falls wir noch was kriegen. Genauso bei der Luftfahrt, die Vorstände von der Lufthansa, die warnt auch, dass das Kerosin knapp werden könnte, dass die Kerosinpreise natürlich extrem anspringen. Ich habe mir das jetzt angeschaut, vor dem Krieg war die Gallone, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die Gallone ist, aber war für 2,50 Dollar pro Gallone. Aktuell steht es bei 4,88, das heißt fast verdoppelt, und das schießt sich natürlich auf die Flugpreise nieder, dass die halt in die Höhe gehen. Du hast gesagt, du hast es noch nicht gemerkt, aber wer jetzt nach Übersee fliegt oder nach Asien, also der wird wahrscheinlich schon ziemlich einen Haufen mehr zahlen.
Der jetzt bucht. Also ich habe da echt noch Glück gehabt. Ich bin zwar in diese Troubles reingekommen, in dieses Problem, dass ich umbuchen musste. Allerdings mein Glück war, dass da der Ölpreis zwar schon angesprungen ist, aber sich dato auf Flugpreise noch nicht so schnell ausgewirkt hat. Das war, könnte man sagen, ein bisschen wie bei den Autopreisen, nur die Flugpreise ziehen da vielleicht ein bisschen später nach. Da gab es mehr das Problem, die Leute, die Anschlussflüge eben hatten in dieser Middle East Region da, sowas wie Dubai, Abu Dhabi, diese umzuleiten, und da hatten die Airlines von Hause schon sehr viel Geld verdient, weil ich sage jetzt nur ein Beispiel, also normalerweise fliegst du Economy von Wien nach Bangkok um Hausnummer 800-900 Euro, also kann ein bisschen günstiger sein, kann auch ein bisschen teurer sein, eher in diese Richtung ungefähr. Und danach habe ich eben geschaut, beim Umbuchen hat das Ticket einfach gekostet 3.000 bis 4.000 Euro Economy. Da kannst du normal schon Business fliegen dahin, oder wenn nicht sogar das günstiger ist. Weiß jetzt nicht, wo jetzt die Preise sind, aber es war kurz so, weil einfach dieser Engpass entstanden ist. Die Leute sind nur direkt quasi in diese Region von Asien, von Europa gekommen. Und das hat schon zu massiv erhöhten Preisen geführt. Wenn jetzt der Kerosinpreis logischerweise auch noch ansteigt, ja, dann wird es in der ganzen Welt teurer hinzufliegen irgendwo. Also das muss man sich schon bewusst sein. Die jetzt vielleicht noch keinen Sommerurlaub gebucht haben, ist die Frage, weiß nicht, ob das jetzt so gescheit ist oder ob man dann vielleicht nicht sagt noch, okay, wartet man ab, wenn das Thema ein bisschen abflacht, sollte dieser Krieg ein Ende finden und das Ganze wieder verkehren auf allen Ebenen, dann werden auch die Preise da vielleicht wieder oder definitiv wahrscheinlich wieder runtergehen. Ist ein Tanz auf der heißen Klinge, würde ich sagen. Allerdings, so das muss man schon in seinen Berechnungen schon mit einkalkulieren, gerade wenn man jetzt überlegt, irgendwo hinzufliegen, ob das jetzt geschäftlich oder beruflich ist, kann das schon um einiges teurer jetzt werden. Ja,
also weiß, was bei dir ausschaut. Das heißt, wird dann eher Urlaub auf Balkonien heuer oder irgendwo in Österreich? Das wird wahrscheinlich günstiger.
Also, du, Österreich ist ein schönes Land. Also ja, man kann auch in Österreich mit. Du bist bekanntermaßen aus Kärnten, der hat bekanntermaßen schöne Seen. Also es gibt viele Möglichkeiten, in Österreich Urlaub zu machen. Man kann natürlich auch mit Auto, aber das kostet ja wieder auch durch den Benzin oder durch den Diesel viel Geld. Muss auch sagen, es gibt auch die Möglichkeit, E zu fahren. Also die haben wir jetzt ausgeschlossen. Bis dato sind natürlich High Five an die quasi. Die fahren um einiges günstiger wahrscheinlich. Andererseits, ja, Urlaub ist Urlaub, muss jeder selber wissen. Aber es kann sein, dass es dann etwas teurer wird in den kommenden Wochen und Monaten.
Und wenn euch das Thema aktuelle Lage an den Börsen und geopolitische Lage interessiert, dann gibt es demnächst im Jahr Webinar gemeinsam mit X-Trackers zusammen. Das findet dann am 21.04. um 18 Uhr statt. Ist natürlich kostenlos und den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio oder ich werde es auch im Podcast natürlich verlinken. Und weil du schon
muss noch dazu sagen, unser Newsletter ist ja jetzt frisch rausgegangen. Also die im Newsletter sind, die haben die Info eigentlich schon auch erhalten. Also gerne auch mal im Newsletter anmelden für solche Infos. Aber da erfährt sie dann wirklich so einen Marktausblick zusammen mit einer der größten Vermögensverwalter dieser Welt. Gibt es einen kurzen Marktausblick für 2026. Also es ist wirklich so kurz mittelfristig auch einmal einen Ausblick zu geben, wie schaut es dann aus, eigentlich so ähnlich, wie wir es jetzt besprochen haben. Wird sicher cool.
Gehen wir mal weiter. Und zwar, wir haben letzte Woche schon mit Matthias drüber geredet. Es gibt wieder aktuell extrem viele Scams per SMS, per E-Mail oder irgendwelche Ads. Und Matthias hat ja letzte Woche YouTube wieder hochgeladen, wo er mit einem Betrüger telefoniert hat. Und das hat jetzt mittlerweile schon fast 50.000 Views. Also es geht richtig, richtig ab. Sehr viele Kommentare, sehr viele positive Kommentare, dass man jetzt einmal sieht, was da passiert oder wie die das machen. Und ich habe dann gedacht, nachdem die meisten eben reinfallen, weil es zum Beispiel die SMS oder die Nachricht im bekannten Chatfenster von Trade Republic oder von Babak oder von Bitband oder was auch immer kommt, habe ich jetzt so einen Betrugsradar gebaut. Es ist nur in der Beta-Phase, also ich werde es im Podcast verlinken, das könnt ihr gerne austesten. Wenn ihr das austestet, am besten ein Feedback vielleicht auch noch schreiben an uns, ob ihr gut findet, ob irgendwas fehlt. Ganz simpel, ihr ladet einfach einen Screenshot hoch, schreibt einen Text rein, was vielleicht in der Nachricht habt, wie auch immer. Screenshot hoch von der Nachricht, von einer E-Mail, von einem Fake-Shop, von sonstigen oder wo ihr glaubt, dass es vielleicht ein Fake-Shop ist. Einfach mal hochladen. Das Tool erkennt sehr viel, wirklich sehr viel. Also bis dato eigentlich hat es alles richtig erkannt in der jetzigen Phase, wo es jetzt ist. Einfach testen, hochladen, prüfen, klicken, ein paar Sekunden warten, so ungefähr 10 bis 15 Sekunden warten und dann kriegt ihr ein Ergebnis, ob es Betrug ist, warum es Betrug ist. Ja, genau. Das ist etwas, wo ich mir einfach denke, das ist in der heutigen Zeit echt sinnvoll und hilfreich. Und wie gesagt, wenn es euch hilft oder ein paar von euch, dann wäre es natürlich schon extrem super. Einfach mal austesten, wie gesagt, Beta-Phase und wird sich noch ein bisschen verändern, aber ja.
Ja, und das ist ja dein Steckenpferd, ne? Also das ist ja richtig cool mit anzusehen. Da hast du deine Expertise, kennst dich aus. Also ich würde das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn es da so Unklarheiten gibt. Finde auch sehr spannend das Video. Ich habe es mit Genuss reingezogen, da wo der Matthias angerufen hat, beim Fake-Kundensupport von Trade Republic. Gab es schon einige Red Flags. Also ich würde auch Leuten empfehlen, sich dieses Video anzuschauen. Wir können sie auch gerne in die Shownotes dazugeben in der Folge. Dieses Video sich anzuschauen, auch wenn man glaubt, ich würde das nicht treffen, hin oder her. Also ich muss sagen, das ist schon ganz gut professionell gemacht. Natürlich gibt es die ein oder anderen Red Flags dabei, die auch im Video thematisiert werden. Allerdings, warum hat es denn jetzt so viele Aufrufzahlen? Also 50.000 nach so wenigen Tagen ist auch für uns immens viele Klicks und auch so viele Interaktionen und Kommentaren. Das heißt, entweder es betrifft, hat schon einen selber betroffen. Es ist so ein Trigger-Point einfach, wo du sagst, boah, das hat mich getroffen, das hat wen in meiner Familie, in meinem Arbeitsumfeld, in meinem bekannten Freundeskreis schon mal betroffen. Oder du möchtest einfach so präventiv dagegen arbeiten, weil es einfach auch dich betreffen könnte, ja, wenn du gerade bei einem Online-Broker bist. Also die arbeiten ja genau mit dieser Masche, weil dort liegt ja das Geld. Und du bist der einzige, sage ich jetzt mal, du bist das einzige Hindernis, was den Betrüger von deinem Geld abhält. Du musst irgendwie was zutun und da versuchen sie dich natürlich sofort an die Angel zu bekommen. Und sehr, sehr interessant, dieses Praxisbeispiel aus der Nähe zu sehen. Und dementsprechend kann ich das nur unterstützen und auch das, was der Philipp gesagt hat, gerne mal reinschauen da.
Und jetzt noch kurz ergänzen, was ich jetzt gerade bei Bitpanda gesehen habe, letztens in der App. Ganz ein cooles Tool oder ganz ein cooles Feature. Und zwar Phishing Code heißt das. Wenn du in die App reingehst, wird das eigentlich gleich mal vorgeschlagen. Du kannst jetzt sozusagen einen Code generieren oder selbst eintragen, den du, wenn du benachrichtigt wirst vom Bitbanner per Mail oder SMS, wenn der Code nicht drinsteht, jetzt irgendein Wort oder irgend sowas, dann ist es nicht vom Bitbanner. Und das finde ich echt super cool. Ich habe das letztens gemacht, also Anti-Phishing-Code heißt das. Es wird, wenn ihr die App nutzt und das aufmacht, dann kriegt ihr gleich mal die Info, dass ihr den jetzt einrichten könnt. Und ich habe dort einen persönlichen Code eingerichtet, einfach an Name beziehungsweise oder was auch immer du halt jetzt haben willst. Und wenn du dann eine Nachricht kriegst, eben vom Bitbanner, und der Code nicht dabei steht, dann ist es ganz sicher fake. Also finde ich richtig cool. Hoffe ja, dass das den einen oder anderen nutzen und auch hilft, weil es eine ganz simple Sache ist eigentlich, die aber auf jeden Fall hilft. Und das ist echt cool. Also da muss ich sagen, super, super Idee von Bitbanner. Und ja, ich hoffe, dass viele andere dann auch nachziehen werden mit solchen Tools. Gehen wir wieder zu was anderen Positiven. Es gibt günstigeren Strom. Wir haben vor einigen Monaten, oder ist eigentlich schon Monaten her, glaube ich, oder war es im Frühjahr oder sogar im Ende des Jahres, dass wir heuer aufgrund von verschiedenen Variablen, Strompreisen und so weiter und so fort oder Stromangeboten im Sommer oder in den Sommermonaten, also ab jetzt geht's bis September, Strom bis zu 20% günstiger bekommt, also den Arbeitspreis. Was muss man dafür tun? Man muss am besten den Strom zwischen 10 und 16 Uhr verbrauchen. Warum? Weil da natürlich die meisten Windräder laufen, die meisten die Sonne scheint im Normalfall, ne? Und eben da der meiste Strom verbraucht wird. Und der Sinn dahinter ist, dass man der Strom, was erzeugt wird, gleich verbraucht wird, dass er nicht zwischengespeiert wird oder was. Und das ist halt der Sinn davon. Was du aber brauchst, ist ein Smart Meter. Viele, viele Wohnungen haben das eh schon. Wenn du es nicht genau weißt, einfach anrufen bei deinem Stromanbieter. In Wien ist es wahrscheinlich die Wien Energie in den meisten Fällen. Und die sagen dir dann das, ob du das hast oder nicht. Sprich, zwischen 10 und 16 Uhr solltest du am besten Waschmaschine, Trockner, E-Auto nutzen oder laden, weil du halt dort einfach am billigsten unterwegs bist. Ich habe das natürlich hochgerechnet, das ist jetzt kein massive Einsparung, aber ich sage mal so im normalen Haushalt so 15 bis 20 Euro im Jahr und in größeren Haushalten 20 bis 30 Euro im Jahr. Besser als nichts. Jeden Cent, was man in der heutigen Zeit irgendwo einsparen kann, ist gut. Und dafür musst du eigentlich nichts tun, außer halt nicht auf Nacht vielleicht die Wäsche waschen, sondern am Tag Timer stellen, geht eh schon überall. Wurscht, ob es der Geschirrspüler ist oder die Waschmaschine, du kannst ja überall solche Timer stellen. Und ganz wichtig, in der aktuellen Lage überhaupt, aktuell gibt es noch Tarife, die einigermaßen günstig sind und nicht so wirklich nachgezogen sind zu dem Iran-Krieg, sagen wir mal, mit so Jahresfix Stromtarifen oder so Arbeitspreisen und so weiter. Unbedingt vergleichen, unbedingt nachschauen, ob es bessere Verträge gibt. Auf der E-Control-Seite kann man eben nachschauen und sich den besten rausholen und vielleicht wirklich wechseln. Da gibt es ja oft auch so Angebote, ein, zwei Monate gratis, du bist ja dann ein Jahr gebunden, aber das ist eh in den meisten Fällen so, auf jeden Fall ein Wechsel lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem im Jahr gewechselt, zufälligerweise und natürlich komplett glücklicherweise im Februar, wo noch alles gut war, in Anführungszeichen, und habe einen richtig guten Preis gekriegt. Und der ist jetzt für ein Jahr fix. Das heißt, aktuell verdienen sie mit mir nichts, sondern machen sie eigentlich eher Verlust, würde ich fast sagen. Werden es wahrscheinlich nicht machen, aber ich zahle auf jeden Fall einen guten Preis. Und ich glaube, den Vertrag gibt es jetzt gerade gar nicht mehr, weil es halt andere Gegebenheiten jetzt sind. Markus, wie schaut es bei dir? Hast du auch schon mal gewechselt?
Ja, also ich glaube, wir haben das mal im Podcast thematisiert, wie wichtig das ist, auch immer zu vergleichen und auch auf Jahresbasis dann eigentlich zu wechseln. Also diese Bindung nicht unbedingt einzugehen, wenn es nicht sein muss und durch diese Neukundenangebote eigentlich immer einen besseren Tarif abzustauben, zumindest für ein Jahr. Was ich aber gut finde vor allem ist, wenn wir jetzt vorher auch gerade über diesen Ölpreis gesprochen haben, ist durchaus mal schön, wenn jetzt nicht alle Energiepreise direkt nach oben schießen, sondern ist auch wahrscheinlich der Jahreszeit geschuldet, dass wir jetzt in den Frühling gehen, beziehungsweise auch in den Sommer. Da hilft das natürlich, wie du es richtig angesprochen hast, die beste Erzeugung, die Sonne, die wird viel scheinen, hoffen wir es zumindest in den nächsten Monaten, hilft da sehr enorm, wenn da sehr viel erzeugt wird. Und deswegen macht es auch absolut Sinn, diesen Weg auch zu forcieren, damit wir da ein bisschen unabhängiger werden von dem Ganzen. Muss aber auch dazu sagen, sowas wie der Gaspreis zum Beispiel, Gas ist auch sehr, sehr wichtig für viele Haushalte noch heutzutage. Auch da merkt man nicht, Gott sei Dank, nicht diesen immensen Anstieg, wie es bei Öl ist. Also auch der Gaspreis ist eigentlich relativ stabil geblieben oder auch auf einem niedrigen Niveau. Er ist kurz mal angestiegen, aber ist jetzt wieder auf einem niedrigen Niveau. Und das entlastet oder kommt zumindest den Kunden, die Gas nutzen, auch nochmal sehr, sehr stark entgegen. Und dementsprechend, wenn es schon beim Tanken teuer ist oder beim Fliegen, dann ist zumindest, was die Stromerzeugung angeht oder auch das Gas, ist schon mindestens billiger. Und ich kann mich nur dem anschließen, was du gesagt hast. Es muss jetzt nicht sein, dass ich meine Wäsche, wenn es möglich ist natürlich, und nicht sein, dass ich die um 20 Uhr am Abend wasche, wenn es möglich ist, dass ich das schaffe oder mein E-Auto zu laden untertags, weil einfach zu viel produziert wird und das einfach günstig weitergegeben werden kann im Vergleich dazu natürlich in der Nacht, wenn nichts erzeugt wird, zumindest jetzt nicht photovoltaikmäßig und dann ich voll aufdrehe, ist eh logisch im Prinzip, ja.
Der Vorteil ist halt jetzt, mit dem Gas, weil du es angesprochen hast, es wird jetzt warm. Das heißt, das Thema Heizen ist jetzt Geschichte, genau. Gott sei Dank, für die nächsten halben, dreiviertel Jahr fast. Das ist halt jetzt der Vorteil. Wenn es jetzt im Winter wäre, wäre es schon wieder Arsch, weil dann da der Gaspreis auch schon wieder mehr steigen. Aber so in dem Fall ist es Gott sei Dank recht ein gutes Timing,
und damit sein. Und da sind wir schon wieder bei dieser Thematik Börse. Man muss auch dazu sagen, das weiß ja die Börse, gerade in Europa. Wir gehen jetzt in sommerliche, wärmere Monate rein und selbst wenn es jetzt noch warm wäre, also wenn es jetzt wärmer wäre in Österreich, als es jetzt ist, aber wir wüssten, wir hätten jetzt Ende August, Anfang September, tendenziell wäre der Gaspreis wahrscheinlich höher, weil die Tendenz, dass wir in den kommenden Wochen, Monaten mehr Gas benötigen, einfach da ist und das würde dann wiederum eingepreist werden. So ist es eigentlich spannend zu sehen, dass eigentlich jetzt vielleicht sogar noch mehr geheizt wird. Allerdings, weil es ja jetzt noch nicht, bis auf ein paar Tage war es jetzt wirklich schon sehr warm, aber grundsätzlich in der Nacht ist schon noch kalt, wo viele Haushalte sicher noch heizen. Allerdings mit der Prämisse, dass es jetzt immer wärmer wird, der Gaspreis durchaus auf einem beständigen, guten Level bleibt.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Markus, wenn ich dir jetzt sage, die KI nimmt uns alle Jobs weg, sie macht uns obsolet und Angstzeichen. Was würdest du denn darauf sagen?
Ich würde sagen, es ist leicht populistisch angehaucht, weil man muss schon dazu sagen, alle definiert sich mit alles. Also da haben wir gar nichts mehr zu tun, da liegen wir alle auf die Malediven bald, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber tendenziell ist in dem Kern der Aussage schon was richtig. Damit meine ich natürlich, dass jetzt da gewisse Jobs, gerade im Low-Bereich, wenn ich das so sagen darf, kann ein gutes Beispiel nehmen, wie ich zurückgekommen bin, Wien Flughafen Schwechat. Das erste, was ich gesehen habe, war jetzt nicht nur Schwechat, sondern das war im Innenbereich, wo du auf die Koffer wartest, ist so ein netter Roboter durch die Gegend gefahren. So, es ist noch nicht so lange her, da ist tatsächlich ein Mensch durchgegangen und hat das gesäubert mit einer Maschine oder sonst irgendwas. Mittlerweile hat zumindest der Flughafen Wien in so einen Roboter investiert, der das simpel, stupide durch die Gegend gefahren ist und sauber gemacht hat den Boden. Und das auch mit allen Finessen, die es halt so gibt. Das heißt, wenn ein Mensch im Weg gestanden ist, hat er ein kleines Warnsignal gegeben, dann ist er auf die Seite gegangen und weitergefahren. Wenn es ein Hindernis gab, ist er rundum und um gefahren. Und der hat das stabil erledigt. So, ich habe ihn ein bisschen beobachten können. Ich habe ja da doch durchaus 10, 15 Minuten auf meinen Koffer warten müssen. Und fand ich jetzt interessant, aber nicht weltverändernd, aber es zeigt, in welche Richtung das geht, gerade in Bereichen, wo du vielleicht auch schwer Arbeitskräfte findest. Denn wir hatten ja lange dieses Problem, dass dieser Arbeitskräftemangel in gewissen Bereichen ist und gerade dort, wo es maschinell auch ersetzt werden kann oder forciert werden kann oder zumindest teilweise ersetzt werden kann, dann geht das definitiv in diese Richtung. Und ich glaube, so eine Anschaffung ist sicher nicht günstig. Das heißt, diese Einmalkosten sind hoch, allerdings dieses Ding fährt dir auch um 3 in der Früh kostenlos durch die Gegend. Ne? Es kostet, ja, Energie kostet ein bisschen, aber grundsätzlich fährt das 24/7. Ist an nichts beschränkt, fährt und wird sich sicher modernisieren, also wird sich sicher reinspielen in einer gewissen Zeit, wird nicht lange dauern, gehe ich davon mal aus. Und das kannst du wahrscheinlich überschlagsmäßig in die verschiedensten Jobs überspielen. Ich finde immer ein Beispiel diese klassische Supermarktkasse, wo es seit Jahren eigentlich schon noch so Selbstzahlkasse gibt oder wie man die nennt, wo man tatsächlich einfach selber bezahlt, die natürlich aus meiner Sicht auch noch Verbesserungspotenzial haben. Allerdings gehe ich schon stark davon aus, dass auch eine klassische Kassiererin oder ein Kassierer in den kommenden 20 Jahren vielleicht nicht mehr geben wird. Ja, das heißt nicht, dass der jetzt arbeitslos wird, Gott sei Dank. Also das heißt einfach nur, dass der andere Positionen im Unternehmen einnehmen wird, in der Filiale selber wahrscheinlich. Und mag man jetzt gut oder schlecht heißen, ich per se finde es potenziell gut, weil es ja natürlich eben durch den Fachkräftemangel auch nicht genug Alternativen gibt. Und auf der anderen Seite aber finde ich auch, dass einfach diese Weiterentwicklung, ja, da ist Europa jetzt eh noch nicht sonderlich weit. Also wenn du mal in andere Kontinente fliegst, also wie es Japan war oder USA, da fahren die Taxis ja teilweise wirklich schon selber durch die Gegend. Da sind wir dann doch noch weiter entfernt. Auch wenn ich glaube, dass das auch irgendwann einmal Einzug finden wird in ein so Hybridmodell. Da hast du halt noch Taxifahrer und welche, die selbstständig die von A nach B fahren. Auch das wird kommen. Aber es waren jetzt ein paar Beispiele, wo ich sage, ja, das wird Einzug halten, aber in allen Bereichen wird es natürlich nicht machbar sein. Es wird eine Kontrollinstanz geben, also vielleicht auch in vielen Bürojobs, Abrechnungen, in welchem Bereich auch immer, kann ich mir schon vorstellen, dass es effizienter oder schneller geht. Allerdings wird es immer einen Menschen brauchen, der das dann auch am Ende kontrolliert. Ja. Und es wird dann noch interessant zu beobachten sein in der Zukunft. Sagst du, Philipp?
Also du hast sehr viele Themen angesprochen, ich will das jetzt einmal einordnen. Du hast jetzt gesagt, Low-Jobs, was jetzt aber nicht abwertend klingen soll, sondern...
Gar nicht, bitte, gar nicht so falsch verstehen. Ja.
Es wird meines Erachtens, Programmierer zum Beispiel wird kein Mensch mehr brauchen, also keine Junior-Programmierer mehr. Also wenn du heute mit Programmieren anfängst, ja, was die letzten Jahre noch ganz ein wichtiges Thema war, wirst du wahrscheinlich heutzutage nicht mehr weit kommen. Genauso wie Analysten, irgendwelche Sachbearbeiter, die halt solche einfach ersetzbar sind, im Büro hauptsächlich, ne? Mhm. Vielleicht auch Bankmitarbeiter und so weiter und so fort, auch Telefonmitarbeiter und so Sachen, das wird ein KI-Operator, ein Agent, was auch immer, ganz einfach ersetzen können. Also Programmierer, Analysten und so weiter. Also Finance-Bereich, Bürobereich, Programmierbereich oder technischen Bereich teilweise wird extrem meines Erachtens sich verändern und sehr viele Jobs wegfallen. Aber natürlich werden dann neue kommen. Auf der anderen Seite,
ja, aber es zeigt, wie unterschiedlich das ist. Dass ja, es in vielen, vielen verschiedenen verschiedenen Bereichen stattfindet. Und wie du, glaube ich, was du jetzt gleich sagen wirst, ist, aber ich glaube, die Qualifikationslevel wird einfach höher sein bei den neuen Jobs, die geschaffen werden.
Genau. Und es war ja immer schon so, Digitalisierung oder vorher die Industrialisierung und so weiter, da sind viele Jobs wegfallen, aber sie neu dazukommen. Das heißt, die Fließbandarbeit, die machen halt sehr viel Roboter und das wäre ja eh schon viel zu schwer teilweise für uns. Auf der anderen Seite kann die KI uns natürlich mühelos im Schach schlagen in irgendwelche mathematischen Aufgaben, scheitert aber bei der Motorik von Einjährigen zum Beispiel. Das heißt, er kann noch nicht so agieren wie wir als Menschen. Digitale Welt ist die eine Sache, aber die physische Welt ist wieder ganz anders. Das heißt, ein Rohr in einem verwinkelten, feuchten Wiener Altbaukeller, den wird der Roboter nicht so schnell tauschen können, weil der ist viel zu starr, der kann das noch gar nicht so und ist viel zu teuer, um sowas zu machen und viel zu unkreativ. Ne? Wenn da ein Problem auftritt, muss er mal durchrechnen vielleicht, wie kann er das jetzt ändern? Und der Handwerker, der Installateur, der macht das im Handumdrehen. Und so genauso Elektriker und so weiter. Natürlich werden die Elektriker, jetzt als Beispiel, Smart Homes und so viel mehr das mehr lernen müssen. Das heißt, die werden halt viel mehr diese logische oder smartere Vernetzung lernen müssen. Aber das ist ja etwas, was eine Zusatzqualifikation ist. Ne? Auf der anderen Seite Pflege, da wird ein Roboter auch nicht so schnell das abschaffen können. Was natürlich interessant wäre und super wäre, wäre so Tragehilfen, so Exoskelette, weil wir alle wissen, Pflege ist ein extrem harter Job und das die Menschen werden zu Tode geschunden und Anführungszeichen oft oder halt also körperlich extrem geschunden und weit wenig Wertschätzung, was die kriegen. Und dann wird es vielleicht für die auch leichter, was dann am Ende des Tages auch vielleicht für alle wieder leichter und besser wäre in der Verpflegung vielleicht. Ne? Was aber noch wäre in der Logistik zum Beispiel, da wird es wahrscheinlich sehr sehr viel KI-Einsatz geben. Also Roboter, die Regale einräumen. Also ich glaube, dass in Zukunft der Supermarkt oder der Spar voll automatisiert sein könnte. Regal einräumen, kassieren, dass du einfach nur die Sachen einräumst, rausgehst, das automatisch gezahlt wird. Gibt es ja schon so Supermärkte, die das machen. Wir sind einfach nur sozusagen die Dirigenten von den Maschinen. Somit werden sich viele Jobs umändern. Die meisten werden wahrscheinlich Aufschulung sein. Und weil du gesagt hast, Fachkräftemangel. Ich habe da rausgesucht, es gibt verschiedene Prognosen und wo es hingeht in den nächsten Jahren. Und laut der WKO fehlen aktuell branchenübergreifend schon bis zu 200.000 Arbeitskräfte. Bis 2030 sollen es 350.000 bis 400.000 sein. Also uns fehlen so viele Fachkräfte, weil natürlich viele Pensionierungen sein, was auf der anderen Seite wieder sehr viel mehr Menschen in die Pflege bringt, also als zu Pflegende. Das heißt, wenn dort eine Reform oder KI Einzug findet, wäre das ja super, weil wir kriegen keine Pflegekräfte, brauchen aber die Leute, die jetzt in der Pflege sind, müssen die gleiche Arbeit oder mehr Arbeit leisten vielleicht noch. Und mit so Exoskeletten, mit Tragehilfen, mit irgendwelchen KI-Lösungen, die vielleicht auch schnellere Diagnosen ermöglichen, ist das natürlich eine super, super Möglichkeit, um die Pflege an sich zu verbessern. Für uns als Kunden, sage ich jetzt einmal, aber auch für die Arbeitsweisen von den Pflegekräften. Und das ist eine super Sache. Also meines Erachtens braucht sich fast keiner vor dieser Thematik fürchten. Programmierer vielleicht, aber die können genauso umschulen und die werden halt dann einfach mit der KI arbeiten, das als Arbeitsmittel nehmen. Und genauso am Bau wird es genauso KI geben in Zukunft. Intelligente Maschinen, die ein Haus aufstellen mit einem 3D-Druck so in die Richtung oder einfach das beste Mischverhältnis rausholen, effizienter arbeiten und so weiter. Also wir werden uns einfach unterstützen und auch dieses Thema raus aus Gas oder Glasfaserausbau, das wird der Roboter auch nicht so machen können. Das heißt, in Zukunft werden händeringend wahrscheinlich Installateure gesucht, werden Elektriker, Klimatechniker, Mechatroniker, überhaupt Klimatechniker. Wenn es immer wärmer wird, braucht man genau die Leute, die das anschließen können. Also jeder, der jetzt eine Lehre macht, wäre sicher nicht so blöd, wenn man in die Richtung geht, Handwerk. Und alle, die jetzt sagen, ich möchte studieren unbedingt, da muss man sich vielleicht auch schon auf jeden Fall Studiengänge raussuchen, die KI irgendwie dabei haben oder integriert haben, weil das wir es brauchen in Zukunft. Ne? Es wird ein Werkzeug sein, mit dem wir umgehen müssen, das wir lernen müssen und es wird dann einmal unbedingt wegfallen. Und deswegen sage ich auch, ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist für ein paar Jobs vielleicht, aber die können sich auf jeden Fall umschulen, aber es wird kein massiver Einschnitt werden, dass wir alle keinen Job mehr haben. Das glaube ich nämlich auch nicht.
Ich traue mich so weit zu gehen, dass ich sage, es wird doch angenehmer für die Menschheit. Es geht in eine positive Richtung, nicht negativ. Also man darf das nicht so assoziieren, wie die nehmen die jetzt die Jobs weg und so. Im Gegenteil, die nehmen eigentlich viel, viel ab, können das effizienter und schneller, was ja auch wieder einerseits Bürokratie abbaut, schneller zu Ergebnissen. Der Mensch bringt die er braucht. Vielleicht auch weniger Fehlerquellen. Das ist dann wahrscheinlich ein Prozess, der auf Jahre dann funktioniert, wenn das dann auch einmal eingespielt ist. Und dementsprechend, was ich auch spannend finde, ist die Thematik Lehre und Studium. Ich möchte das auch kurz mal ansprechen, weil ich mir denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo ein Leistungsdruck da ist, aber gerade in dem Bereich, wo Master, wo Titel sehr, sehr anerkannt sind und die Lehre auch ein bisschen drunter leidet, habe ich das Gefühl. Ich habe aber das Gefühl, einer, der eine gute, sinnvolle Lehre macht, gerade im wie du gesagt hast, auch im Handwerkbereich, der wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht von Aufträgen retten können. KI hin oder her, es wird immer Leute geben, die einem irgendwas reparieren müssen oder sonst was und die werden richtig gutes Geld verdienen, weil es ist einfach für mich ein Angebots- und Nachfrageaspekt, wenn sich ein Installateur oder sonst was einfach die Arbeit aussuchen kann, dann wird auch der Preis nach oben gehen, weil die Leute das einfach zahlen und weil sie es brauchen. Bei Studienrichtungen bin ich mir nicht so sicher. Ich habe selber beides gemacht. Ich habe eine Lehre gemacht, ich habe auch ein Studium gemacht. Ich habe beides. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob man alles für alles immer ein Studium braucht oder gewisse Studienrichtungen auch notwendig sind, ohne da jetzt irgendwie auch Vorurteile zu schaffen. Im Gegenteil, ich bin da sehr pragmatisch und sehe es eigentlich relativ neutral, weil ich mir denke, es hat beides seine Berechtigung. Du wirst nicht Arzt sein können ohne ein Medizinstudium. Das wird nicht funktionieren. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade die Gesellschaft auch viele, viele Leute braucht, die auch wirklich, wirklich einen Need, einen großen Need der Gesellschaft bringen. Da braucht es eine gute Durchmischung einfach, habe ich das Gefühl. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber dieses KI-Thema, dieses AI-Thema, das wird natürlich den Arbeitsmarkt auch bis zu einer gewissen Art revolutionieren noch in den nächsten Jahren. Davon bin ich schon sehr überzeugt.
Und das wird natürlich auch gesellschaftliche Folgen haben, was vielleicht das Positive oder das Positivste daran ist, weil wenn KI mehr Aufgaben von uns übernimmt, dann wird die Wirtschaft vermutlich 20, 30, 50% produktiver. Und historisch gesehen hat Technik immer dazu geführt, dass wir weniger arbeiten müssen, weil angesprochen vorhin, die Dampfmaschine zum Beispiel, das ist schon sehr lange her, oder die Eisenbahn, die hat halt dafür gesorgt, dass wir vielleicht nicht mehr so viele Stunden arbeiten müssen. Damals hat es 14-Stunden-Tage gegeben und heute hat es eine 40-Stunden-Woche. Ne? Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht die Möglichkeit von einer 4-Tage-Woche bei gleichem Lohn, weil du einfach in dieser Zeit, in den 4 Tagen, viel mehr leisten kannst als vorher noch. Also das hat ja vielleicht auch positive Auswirkungen. Vielleicht kommt dann das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wieder ins Gespräch, weil es einfach vielleicht Sinn machen würde, wenn eben viele Jobs wegfallen in gewissen Bereichen, dass vielleicht, damit die Wirtschaft trotzdem weiterlebt, so ein Grundeinkommen notwendig sein wird. Weil wenn man keine wirklichen Löhne mehr zahlen muss oder nur noch einen Bruchteil, dann muss ja irgendwer trotzdem die Produkte kaufen. Oder Pensionssystem ist aufgebaut auf Umlageverfahren. Angenommen, wir rationalisieren tausende Jobs weg oder 100.000 vielleicht von solchen, die halt einfach jetzt nicht so notwendig sind, weil es die KI machen kann. Da reden wir jetzt wieder gesagt nicht von den Handwerkern oder von der Pflege, sondern von diesen technischen Berufen, dann zahlen wir weniger ein, was de facto ja auch weniger Pensionseinkommen oder Pensionseinzahlungen ist. Also dann fällt Lohnsteuer weg und Sozialversicherung fällt weg, weil für einen Roboter brauche ich keine Sozialversicherung zahlen. Ne? Also in Österreich vielleicht schon, weil er kennt sich ja verletzen.
da findet man schon Steuereinnahmen wieder, wie genau. Man das machen kann.
Aber so zum Beispiel Wertschöpfungsabgabe, war schon irgendwo in einem Gespräch bei Staaten, so Maschinensteuer, der Staat wird halt dann gezwungen sein, dieses Steuersystem mal umzubauen, dass vielleicht die aufgrund der weniger gezahlten menschlichen Löhne trotzdem die Wertschöpfung ja generiert wird und dann muss halt vielleicht Maschinensteuer auf die Roboter gezahlt werden, ne? Weil du halt, wenn du einen Roboter betreibst und das fließt halt dann wieder ins System rein, was ist dann auf der anderen Seite, wenn mehr Roboter die Maschinensteuer und Anfangszeit zahlen, vielleicht auch wieder mehr freispielt für Freizeit. Also wie gesagt, ich glaube, dass vieles, was manche Leute negativ sehen, gar nicht so negativ ist, weil es uns langfristig als Menschen vielleicht entlasten wird. Nicht nur als steuerlich oder freizeitmäßig, sondern auch körperlich. Und das ist etwas, was ja ganz wichtig ist, weil wie gesagt, wenn man sich Leute ansieht, die am Bau hackeln oder in der Pflege sind, wie die mit 40, 50, 60 Jahren teilweise benannt sind, weil sie ihr Leben lang hart geschunden haben. Und dann, wenn das unterstützt wird und die nicht mehr so hart schöpfen müssen, wäre das natürlich super, auch für unser Leben. Ja? Und dann wären wir vielleicht auch wieder älter, was auf der anderen Seite das Pensionssystem auch wieder eher unpraktisch macht. Aber es muss dann eine Reform geben. Also wie gesagt, es muss sich dann was ändern. Und apropos Pension, die Pensionslücke, ganz wichtig. Wenn ihr nicht wisst, wie hoch die ist von euch, dann wird es Zeit, diese zu berechnen. Und dazu gibt es jetzt auch einen Rechner bei uns, den Pensionslückenrechner. Entweder geht es bei Google Pensionslücke Finanzen verstehen ein oder klickt auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dort könnt ihr auf jeden Fall unseren Pensionslückenrechner anschauen und das durchrechnen. Aber das sind so meine Gedanken, also jetzt so ausgeschweift. Aber grundsätzlich, ich glaube, dass wir das KI unsere Zukunft verbessert, wirtschaftlich gesehen, körperlich gesehen, aber auch in Freizeitthematiken. Also ich glaube, dass wir mehr Freizeit haben werden.
Also ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie du, muss ich sagen, weil ich glaube, wenn man die ganz große Spanne nach hinten sieht in die Vergangenheit, dann war es doch immer so, alles was neu ist, natürlich gibt es eine gewisse Skepsis dahinter, natürlich gibt es auch ein Potenzial für Missbrauch auch in diesem Fall. Allerdings, es war immer ein Fortschritt und der Mensch ist immer getrieben auf Fortschritt. Nicht jetzt so nur wirtschaftlich, aber der Wohlstand, dieser Fortschritt, diesen Wohlstand zu generieren, zu sichern, muss es immer weitergehen. Das System geht eben in diese Richtung und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass wir uns hier in ein neues, auch ein bisschen Zeitalter dann begeben, wo einfach sehr, sehr viele Veränderungen, die jetzt der Philipp schon gut ausgeführt hat, einfach uns bevorstehen und uns auch auf die einlassen müssen. gerade wenn wir älter werden, wird es natürlich umso schwieriger, um sich darauf einzulassen. Ein Mensch ist was gewöhnt, auch wenn ich unsere älteren Generation ansehe, merkst du oft, aber früher war das so, ja, das ist richtig. Früher war das auch der ideale Weg sozusagen, aber auch da haben wir uns ja weiterentwickelt. Wenn wir uns jetzt nur 100 Jahre zurückversetzen, dann wären wir jetzt im Jahr 1926. Naja, wenn wir uns da kurz mal rausschauen, dann würde nur ein Blick aus dem Fenster reichen wahrscheinlich, wenn wir 1926 rausschauen, glaube ich nicht, dass das hochmotorisierte Auto oder die U-Bahn vor der Tür oder die Straßenbahn oder auch irgendwelche schönen Tower oder Gebäude oder ich weiß nicht, schöne Straßen. Asphaltierte Straßen gab es damals, weiß ich gar nicht, waren viel gepflasterte Steine, ja. Aber trotzdem viel, viel Veränderung einfach in eigentlich sehr, sehr kurzer Zeit, weil 100 Jahre ist ja in geschichtlich gesehen jetzt eigentlich nichts. Und ich glaube, dass wir uns da gerade eher in diese digitalisierte Welt weiter bewegen und da ein neues Zeitalter aufschlagen. Internet gibt es jetzt schon eine gewisse Zeit, aber ist eben, wie gesagt, auf die kurze Distanz auch nicht lange. Und auch hier gehen wir immer Schritte weiter. Und was ist das große Ziel? Eigentlich der Mensch, um sich selber Wohlstand zu generieren. Aber vielleicht auch sind wir jetzt in dieser Epoche angekommen, wo wir uns halt auch entlasten könnten mal auf lange Sicht. Und das ist das, was du angesprochen hast. Das sehe ich dann ähnlich im Prinzip mit vielleicht weniger Arbeit.
Beispiel mit 1926. Finde ich cool, weil ich habe jetzt gerade so rausgeschaut und mir gedacht, ja tatsächlich, da sind sie mit den Pferdlern rumgeritten wahrscheinlich so. Also,
ja,
genau. Nein, ja, genau. Das war ja wirklich so. Also das, und 100 Jahre, so wie du sagst, ist ja wirklich nichts. Mediamarktübernahme stockt. Jetzt kommen wir noch zu so einem Thema, bevor wir dann eigentlich schon bald einmal zum Community-Blog kommen. Wir haben vor einigen Folgen, ich glaube, das war aber letztes Jahr sogar, haben wir berichtet darüber, dass das chinesische Tech-Unternehmen JD.com die Mediamarkt-Saturn-Gruppe von Kekonomi oder Shekonomi übernehmen will. Und das hätte eigentlich mit 10. April abgeschlossen sein sollen. Aber es wäre nicht Österreich, wenn es natürlich irgendein Problem geben würde. Das Wirtschaftsministerium blockiert das anscheinend aufgrund des Investitionskontrollgesetzes. Das heißt ja, dass österreichische Firmen von Drittstaaten wie China zum Beispiel, wenn die übernommen werden sollen, dann gibt es besondere Prüfungen. Eigentlich sind diese besonderen Prüfungen nur bei kritischen Infrastrukturen, also alles, was irgendwie die öffentliche Sicherheit, Gesundheit etc. betrifft. Und bei Mediamarkt eigentlich ist es Elektrohandel. Also es ist auch in den Medien nicht ganz klar, warum es blockiert wird. Womöglich, und das ist jetzt eine reine Spekulation, ist halt die Angst vom Überschwemmen der Märkte, dieser Mediamärkte mit chinesischer Elektronik vielleicht. Ne? Dass sie vielleicht ganz viele bekannte Marken raushauen und ganz viel Chinesisches reinhauen. Auf der anderen Seite geht es um die 50 Mediamärkte in Österreich, sind mehrere tausend Mitarbeiter und die müssen verkauft werden, weil die jetzige Firma das anscheinend nicht mehr so stemmen kann. Also am Ende des Tages wird es wahrscheinlich eine Übernahme notwendig machen. Und Verzögerungen bei so großen Deals sind ja oft einmal eher problematisch. Also wir werden sehen. Ich habe nur gelesen, dass JD.com eine weitere Einreichung gemacht hat. Also sie wollen nach wie vor kaufen, was ja gut ist. Und jetzt noch eine gewagte These von mir. Möglicherweise, wie gesagt, das ist sehr weit hergeholt, könnte ja auch sein, ich weiß aber nicht, ob unser Wirtschaftsministerium so weit denkt, der Grund, dass die Übernahme ein bisschen, oder generell die Übernahme von JD.com, das ist ja immer ein chinesischer Tech-Konzern, dass der vielleicht die Produkte, was jetzt im Mediamarkt drin sind, die Chips, die neuen Grafikkarten und so weiter, dass sie die vielleicht über Mediamarkt dann irgendwie beziehen können, beziehungsweise leichter nach China bringen können, weil die Chips sind ja gerade mit Sanktionen von den Amerikanern belegt. Die Chinesen dürfen ja die neuesten Intel-Chips, die neuesten Nvidia-Grafikkarten sogar nicht einkaufen, weil sie halt einfach die Vorreiter sein wollen bei der KI-Thematik. Ne? Also vielleicht ist das so ein Hintergedanke. Wie gesagt, das ist eine gewagte These möglicherweise. Ich weiß auch nicht, wie viel aktuellste Technik am Mediamarkt oder solche Händler haben, aber theoretisch wäre das schon möglich.
Ja, das habe ich jetzt noch gar nie gedacht, eigentlich, so ehrlich gesagt. Aber natürlich, ich sehe es aus zwei Gesichtspunkten. Kurzfristig gesehen, müsste man schon fragen, warum geht der Deal nicht durch? Ne? Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um die Sicherung eines wichtigen Players mit Wirtschaftsstandort, also mit Filialen in Österreich. Langfristig gesehen könnte man dann schon sagen, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Wir verkaufen quasi an die Chinesen wieder. Die haben sich dann wieder eingekauft, kriegst du natürlich nicht mehr raus. Das mit den Produkten, definitiv ein Punkt, weil der entscheidet dann schon selber, was er verkauft, was nicht. Das führt dann wieder zu Überschwemmung ist vielleicht übertrieben, aber es führt einfach zu anderen Produkten, die einfach chinesischen Hintergrund haben, einen starken. Und du hast sowieso dann auch keine Position mehr. Das heißt im Prinzip, die geben den Takt vor. Natürlich müssen sie sich an die Gesetze in Österreich halten, das werden sie auch tun. Allerdings, das ist immer wieder bei dem Thema. Wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, wäre es eigentlich undenkbar gewesen, dass so ein großer Marktriese irgendwie in nicht-europäische Hände kommt. Man kennt stark von den Amerikanern, da ist es quasi normal, da ist mehr Verbandelung dahinter, der Westen, also der Europa mit den USA, man kennt es, viele Hersteller sind einfach aus den USA, aber das China ist eigentlich ziemlich neu. Man sieht stark bei Automarken, man hätte sich auch nicht vorstellen können vor 20 Jahren, chinesische Automarke in Europa um und Umfahrt. Ja, es gab immer Toyota und Japaner, also auch wieder einen sehr stark westlichen Ansatz gehabt, vielleicht noch den einen oder anderen Südkoreaner oder so, aber China etabliert sich immer stärker in verschiedenen Zweigen. Bei Autos ist es eigentlich schon ja, quasi akzeptiert, normal, also die überschwemmen wirklich fast quasi den Markt. Auf der anderen Seite, hier ist es vielleicht noch ein bisschen neuer, weil man kennt es eher draus, dass man bestellt. Also ist es normal, dass du dir irgendwie Elektronik aus China bestellst, da sagt keiner was, also das ist so das Normalste der Welt. Aber dann, das ist jetzt dann wieder so, hey, ich habe vor mir diese Filiale, die ist jetzt in chinesischer Hand, dann ist es wieder so, boah, warum soll ich ihn da einkaufen? Dass du dann aber das in China bestellst, ist ja im Prinzip dasselbe dann. Ne? Also darfst du dich auch nicht beschweren. Somit, ja, wird es sicher eine Lösung geben. Ich gehe davon aus, dass es verkauft wird, weil am Ende hängt einfach zu viel dran. Ich habe gesagt, Arbeitsplätze, aber auch Geld und Steuereinnahmen und dementsprechend wird es dann durchgehen. Und Europa sollte sich halt, oder Österreich, Europa grundlegend sollte sich schon überlegen, welchen Weg wir da einschlagen, immer mehr verkaufen zu müssen, immer abhängiger zu werden. Wir hatten es vorher bei Öl schon. Wenn wir uns immer in mehreren Bereichen immer mehr abhängiger machen, dann wird es natürlich, wirst du irgendwann nur noch der Spielball der Welt sein, der auf seinem alten Wohlstand sitzt und quasi den letzten Abend genießt. Ne? Ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist halt das, wo wir halt hindriften. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Aber ja, wir haben uns das auch ein bisschen natürlich selber zuzuschreiben über die Jahre. Wir sind der Abnehmer, wir sind der Konsument Nummer eins. Und da müssen wir auch damit leben, mit solchen Sachen.
Ja, absolut. Ja, spannendes Thema. Also wir werden auf jeden Fall weiterschauen, wie es jetzt so weitergeht. Wie gesagt, da geht es um mehrere tausend Arbeitsplätze. Es gibt News zu SpaceX. Die sollen noch im Juni 2026, also in gut 2 Monaten schon, an die Börse gehen. Und das soll der größte Börsengang aller Zeiten werden. Vor kurzem hat es noch geheißen 1,25 bis 1,5 Billionen. Die Zahlen waren schon krank. Jetzt reden sie von 1,75 Billionen US-Dollar, sogar schon von 2 Billionen, habe ich heute gelesen. Also da spielen sie instant in den Top 5 mit, eigentlich, oder in den Top 10 weltweit. Das ist schon ziemlich krass. Und Elon Musk hat aber natürlich ein bisschen Stress, würde ich jetzt einmal sagen, weil Anthropic und OpenAI möchten ja auch an die Börse gehen. Und der, was als erster geht, der wird natürlich am meisten Kapital einsammeln. Und SpaceX, und das wird sich dann ja zeigen, weil er muss ja dann auch die Zahlen offenlegen und das Ganze. Und aktuell ist es SpaceX, Twitter oder ja halt jetzt X oder XAI oder Starlink, was so zu SpaceX gehört. Die Zahlen müssen ja dann alle offengelegt werden, also Umsatz, Gewinne etc. Das, was jetzt ja noch nicht wirklich ist, weil sie ja Privatunternehmen sind. Und dann ist die Frage, ob die Bewertung von 1,75 Billionen wirklich passend ist, weil wenn der Umsatz vielleicht nur bei 100 Milliarden liegt, dann sind wir schon weit, weit entfernt. Wenn es vielleicht noch weniger ist oder wenn es mehr ist, also wir werden es eh sehen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und der, was als erster loslegt, der wird halt wahrscheinlich ja, das meiste einsammeln können. Markus, würdest du SpaceX kaufen?
Die Frage ist schwer zu beantworten, tendenziell mal eher nein. Aber ich muss sagen dazu auch 1,75 Billionen, welches Land? Billionen wohlgemerkt, also nicht das englische Milliarde, sondern wirklich Billionen, nicht Milliarden. Muss man wieder sagen, welches Land kann das? Das können nur die Amerikaner. Also egal, wo in welchem anderen Land das wäre nie im Leben 1,75 Billionen wert. Also wenn es in China wäre, wäre es maximal die Hälfte wert, wenn überhaupt. Wenn es in Europa wäre, wäre es wahrscheinlich ein Viertel bis ein Fünftel wert. Allerdings, diese Auswirkungen, die das haben kann, ist schon immens und sie können damit umgehen. Was sie können, ist mit großen Konzernen umgehen, auch an die Börse zu integrieren. Da sind die Amerikaner absoluter Weltmeister. Und wie du sagst, sie steigen ein. Also es wäre ein Börsengang. der würde schon einiges bewirken, weil, wie du richtig gesagt hast, das wäre ein Top-5-Unternehmen in der ganzen Welt. Und wir haben aber richtig große Konzerne wie Nvidia, wie was noch drüber, Apple ist noch drüber, Microsoft glaube ich gerade nicht oder weiß ich nicht, Alphabet ist vielleicht noch drüber, dann wird es schon eng. Und da muss man dann schon dazu sagen, sind alles Amerikaner. Das wird schon spannend zu sehen, aber Elon Musk ist dann, der wird dann, von dem hört man und sieht man eigentlich relativ wenig in letzter Zeit, seit er da bei Trump aufgehört hat in seiner Administration. Allerdings glaube ich, dass das ein Thema ist, wo er sich persönlich auch wieder sehr stark in den Vordergrund spielen wird, wo er seine Marke Elon Musk stark aufbringen wird. Und muss man auch sagen, wenn dieser Börsengang nur ansatzweise durchgeht, dann könnte das ja auch selber der erste Mensch der Welt sein, der wahrscheinlich ein Vermögen von 1 Billion hat, ne? In verschiedensten Assets, natürlich nicht Cash, aber das könnte dann schon in die Richtung kommen und das ist ja absolut pervers, muss man sagen. Also das ist ja dann völlig krank. Dementsprechend wird das noch sehr spannend zu sein. Ich glaube, für die gesamte Börse tendenziell eher ein Aufschwung, gerade wieder für den Tech-Bereich auch, weil man ja auch dazu sagen muss, durch den Iran-Krieg zurzeit, gerade diese Thematiken gehen ja eher unter gerade, die werden an der Börse nicht sonderlich gespielt, sondern wir leben gerade wir hinken uns von einem Tag zum anderen, was passiert da im Iran-Krieg und welche Auswirkungen hat das. Für das muss ich sagen, ist die Börse aber grundsätzlich, vor allem in Amerika, eigentlich sehr stabil, auch in Europa, also für das, was da gerade so weltgeopolitisch passiert. Und da kann so Börsengänge wie das dann wieder, und auch, das ist ja nicht der einzige, wie du gesagt hast, das heißt, es kann einen gewissen Drive reinkommen, wo eine Art, ich will nicht sagen Bubble, aber zumindest eine kurze Hype-Phase wieder entsteht, wo alles massiv steigt, wird sich dann aber zeigen, das ist sehr viel Glaskugler-Räserei, aber aus der Vergangenheit war es dann mal oft so und das ist ein Börsengang mit SpaceX, den wirst du nicht so, hey, ich bin da und 3 Tage später redet keiner mehr drüber, das wird im Gegenteil, das wird dann, muss man sich dann ansehen, welche positiven oder negativen Konsequenzen das haben wird. Allerdings wird es ein Thema sein, was die Medienlandschaft und die und uns und auch der Community wahrscheinlich durchaus ein bisschen beschäftigen wird. Würdest das du kaufen? Ich habe jetzt tendenziell nein gesagt, aber aus meinem Bauch heraus, ich habe mich einfach auch zu wenig damit jetzt auseinandergesetzt, bis jetzt tendenziell nein, jetzt.
Ich mit der Bewertung. Nicht. Ja, weil ich glaube, dass die Bewertung viel zu hoch ist, weil wir dürfen nicht vergessen, 1,75 Billionen oder 2 Billionen, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, auch wenn es nicht greifbar machbar ist, der gesamte norwegische Staatsfonds, der für 5,5 Millionen Menschen die Altersvorsorge ist mitunter, ist 1,8 Billionen groß in Euro. Also, und das ist aber ein riesiger Staatsfonds, der gesamte Staat hat da die Wertschöpfung drin oder baut die Wertschöpfung auf. Und das wäre ein Unternehmen, also das ist einfach geisteskrank, beim Staat nämlich schon, weißt
du? Genau, aber du könntest das noch einfacher runterbrechen für die Leute, was das für eine Dimension hat. Du könntest mit dieser Bewertung, mit diesem Geld, könntest du einfach die österreichischen Staatsschulden nicht einmal bezahlen, sondern gut
4-5 Mal.
Zwei bis dreimal, ich weiß nicht, was wir jetzt haben, 400-500 Milliarden, ja, sowas, ja. Mit dem Defizit und so weiter, aber in die Richtung kommen wir ungefähr und da reden wir dann schon ungefähr von, das können wir dann schon dreimal zahlen und die österreichischen Staatsschulden, das muss man sich mal vorstellen, der österreichische Staat, wie wir wissen, spart gerade immens.
423 Milliarden Schulden.
Na, gut geschätzt mit 400-500, 423, naja, da können wir mehr als 3-4 Mal das bezahlen, mehr sogar, und das ist abartig, das ist wirklich eine, Das sind Summen, die sind auch, wenn man sich jetzt so durchkalkuliert, einfach nicht mehr greifbar. Und da muss man dann schon aufpassen, weil wenn du sagst, naja, wenn die 100 Milliarden Umsatz machen, das sind wir auch sehr weit davon entfernt. Mit 100 Milliarden könnte man nämlich die Staatsschulden nicht begleichen.
Das war reine Spekulation, die Zahl. Gell? Genau, also dabei gibt es ja noch nichts Öffentliches.
Genau, aber ich glaube schon, dass wir in die Richtung hinkommen werden, weil wenn du die anderen Tech-Unternehmen ansiehst, welche Bewertungen sie haben, und jetzt gehen wir mal auf den größten, Nvidia mit 4 bis 5 Billionen wohlgemerkt, dann schauen, was die Umsatz machen. Ja, sie machen viel Umsatz. Sie machen, weiß nicht, 800, eine Billion, oder sind sie bei 500? Müssen wir jetzt auch nachschauen. Ich will jetzt keine Zahlen in den Ring werfen, aber wir sind weit weg von 4 bis 5 Billionen Umsatz. Also auch Bewertungen gerade in Hightech-Bereich sind immer, ich würde mal sagen, sportlich. Und das darf man halt einfach nicht unterschätzen, wobei eben diese 1,75 Billionen, wenn es die Bewertung sein soll für SpaceX zum Beispiel, ist jetzt auch keine Bewertung, wo viele sagen, boah, auf gar keinen Fall steige ich da ein, weil eben immer man dazu sagen muss, Bewertungen dort sind sehr hoch und potenziell hätten sie dort auch noch die Möglichkeit weiterzusteigen tatsächlich.
Ja, arg, absolut arg. Weil man gerade, weil ich gerade schaue, damit wir keine falschen Zahlen haben, Nvidia hat letztes Jahr im gesamten Jahr 130 Milliarden Umsatz gemacht.
Na schau, da war ich heuer, schon weit entfernt.
Und heuer derweil haben es 215 Milliarden, also
so.
Sagen wir zwischen 150 bis 300 Milliarden, und das ist halt ein Konzern, der halt nicht jetzt gerade an die Börse gegangen ist, sondern schon ja, ein etabliertes Geschäftsmodell hat. Ne?
Genau, du darfst jetzt nicht nur den Umsatz immer jetzt als Bewertung gegenstellen, nur muss man dazu sagen, 215 Milliarden sind natürlich, wenn du eine Bewertung hast, von irgendwo im Bereich zwischen 4 bis 5 Billionen, dann ist das auch sehr sportlich, so gesehen. Und dementsprechend bist du da mit 1,75, je nach Umsatz, was du dann hast, vielleicht gar nicht in die, also um das klarzustellen, da bist du eigentlich in der Range drinnen. Da bist du jetzt gar nicht, weiß ich, wie teuer. Hängt jetzt davon wirklich ab, was SpaceX auch für Umsätze macht, aber bist du eigentlich voll in der Range drinnen. Also dieses klassische, boah, was ist denn das für Summen, das ist ja viel zu teuer. Naja, das haben wir schon oft gehört und im Endeffekt liefern die Tech-Konzerne und steigern natürlich ihre Umsätze massiv. Ja. Aber es gibt weitere Bewertungskriterien, wir müssen es nicht nur am Umsatz festmachen.
Gehen wir weiter zum Community-Blog. Und zwar hat uns da eine Frage, eigentlich zwei Fragen vom Andi erreicht. Könntet ihr bitte das in Deutschland bald erscheinende Altersvorsorge-Depot anschneiden und wie wahrscheinlich es ist, dass auch Österreich sowas bekommt? Finde ich eine gute Frage. Schauen wir uns mal kurz an, was ist das deutsche Altersvorsorge-Depot? Mit 01.01.2027 soll das nämlich starten. Das Konzept ist das Brutto investieren statt Netto. Deutschland schafft da damit eine neue Möglichkeit vorzusorgen und diese Riester-Rente, was es da gegeben hat, sozusagen abzuschaffen. Also es, kurz gesagt, ein staatlich gefördertes Depot für den Kapitalmarkt und erlaubt ist, dass du investierst in ETFs, Investmentfonds oder Anleihen. Was nicht erlaubt ist, ist Einzeltitelaktien, was eh gut ist, und Kryptos. Und die laufenden Kosten des Fonds oder des ETFs dürfen maximal 1% haben. Klingt schon mal echt gut, wird nicht sehr viel reinfallen. Die meisten Bankenfonds werden wahrscheinlich rausfallen. Aber unser Partner, zum Beispiel Sunrise, könnte wieder ganz gut sich platzieren. Also alle Deutschen, schaut euch Sunrise Capital an oder jetzt sunrise.app. Die könnten da womöglich ja, ein gutes Angebot bieten, weil die sind unter 1% und würden da reinfallen im Normalfall. Was heißt jetzt dieses Altersvorsorgedepot? Also wie ist das aufgebaut? Also es ist ein voller Gamechanger meines Erachtens. Wenn du jetzt startest an der Börse, dann mit 360 Euro im Jahr zum Beispiel, dass du investierst, also es wäre 30 Euro Sparplan. Das investierst du, dann hast du am Ende des Jahres 360 Euro. Aber du kriegst on top vom Start noch einen 50% Boost, also 180 Euro noch zusätzlich drauf. Und das heißt, du hast eigentlich 360 eingezahlt, hast da über 500 Euro drin im Pott und das ist halt schon echt geil und das kriegst du jedes Jahr. Wenn du bis 1.800 Euro pro Jahr investierst, also einen 150 Euro Sparplan, wo ich auch sage, das ist nicht so dramatisch, kriegst du sogar 540 Euro on top. Das heißt, du hast 2.500 oder 2.300 so um den Dreh pro Jahr und davon kriegst 500 Euro vom Staat. Also das ist schon ein Wahnsinn. Und wenn du Kinder auch noch hast, gibt es pro Kind 300 Euro zusätzlich jährlich. Also das ist wirklich ein echt geiles System. Wie schaut es dann aber steuerlich aus? Während der gesamten Laufzeit ist das Depot komplett steuerfrei. Also das ist ja schon der nächste absolute Wahnsinn. Du musst da, weil in Deutschland gibt es ja diese Vorabpauschale, die musst du auch nicht zahlen. Die Gewinne können ungestört Zinseszinsen machen, also die können sich ungestört weiter verbreiten und dann ist dann die Rendite. Erst dann, wenn du verkaufst, also wenn du in Pension gehst, und es ist natürlich gekoppelt an dein Arbeitsleben, dann greift der Staat zu. Was ich aber gelesen habe, ich bin mir zwar nicht 100% sicher, ob das stimmt, 30% darfst du sofort rausholen, steuerfrei dann zur Pension und der Rest wird dann versteuert. Aber, das ist das einzige Aber, was ich eigentlich finde, wenn du in Pension gehst und dann monatlich dir das auszahlen lässt oder vielleicht einmal alles auf einmal, dann musst du diese Einzahlungen, was du vom Staat bekommen hast, deine Einzahlungen, eben die Förderung und die Gewinne mit der Einkommensteuer versteuern. Auf der anderen Seite, wenn du in Pension gehst, ist der Einkommensteuersatz im Normalfall vielleicht sogar unter der Kapitalertragssteuer. Also in Deutschland ist er, glaube ich, 26,375 plus Soli, plus Kirchensteuer und so weiter. Bei uns wäre es halt 27,5. In der Theorie bist du vielleicht als Pensionist dann ja unter dieser Steuerlast bist vielleicht unter 27,5% im Durchschnitt und steigst vielleicht sogar noch besser aus. Alles, was du drüber zahlst, wenn du sagst, du willst nicht 1.800, sondern mehr, du hast 2.000 oder 5.000 im Jahr, das, was du drüber zahlst, das wird dann dieser Gewinn von dem, es klingt schon extrem kompliziert, also von dem Kapital, was du drüber zahlst, wo der Staat dir keine Förderung gibt, das wird dann wieder ganz normal verkästet. Also wird für den Staat wieder ein bürokratischer Aufwand wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages eine super geile Sache, um vorzusorgen für sich über die gesamte Laufzeit. Und wenn man es, weil die Frage auch war, glaubt ihr, dass das in Österreich kommt? Bittere Realität, absolut nicht aktuell. Es ist aber nichts geplant in die Richtung. Wir hoffen natürlich, so wie es oft ist, dass Österreich dem großen Bruder nachzieht, weil wir sehen es ja auch schon in den skandinavischen Ländern schon länger. Wir sehen es auch in Polen, die haben auch in so ein Altersvorsorgedepot aufgebaut. Jetzt die Deutschen, also es kommt immer näher zu uns und ich hoffe ja, dass irgendein Politiker irgendwann einmal aufwacht oder mehrere, weil wir brauchen ja leider dann wieder Mehrheit und das Thema dann forciert und das als Hebel für die private Altersvorsorge sieht und nicht als negativen Einschnitt. Also eine wirklich gute Sache und ich hoffe, dass das irgendwann auch bei uns irgendwie in die Richtung geht. Wäre natürlich eine super faire, geile Geschichte. Markus?
Ich finde das super. Es ist jetzt keine Initiative, sondern das ist eben ein Plan auch für die Zukunft, für die Deutschen. Du hast im Prinzip eh alles gesagt. Ich finde einfach, der einzige positive Aspekt daran ist, wenn es Deutschland macht, dann sind wir vielleicht nicht mehr so weit davon entfernt. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Allerdings braucht es da einfach auch die richtigen Leute an den richtigen Hebeln. Und da sind wir schon wieder beim Thema, warum es jetzt sicher nicht klappen wird, aus zwei Beweggründen. Es gibt zu viel Gegenwind einfach in der derzeitigen politischen Situation. Plus auch die Lobby dahinter ist einfach massiv in Österreich, die da dagegen arbeitet. Dementsprechend sehe ich das aktuell als kein Thema. Für die Zukunft allerdings bin ich da schon optimistisch, dass sich da was tun wird. Wie lange das dauern wird, kann man einfach nicht sagen. Aber das Modell an sich selber finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass eben, wie es hinten raus gehandhabt wird. Allerdings ist das aus unserer Sicht, aus österreichischer Sicht, meckern auf hohem Niveau. Also ich würde das Modell für Österreich tatsächlich sofort unterschreiben, wenn es machbar wäre, weil es hat ja einen gewissen Lenkungseffekt, einen positiven. Das heißt, du schaffst einfach Rahmenbedingungen dafür, wo auch Leute sagen, okay, finde ich gut. Auch mit der Auswahl der Kriterien bin ich sehr einverstanden. Gerade wenn ich sage ETFs, maximal 1%, finde ich sehr, sehr gut, weil ich einfach gute Lenkungseffekte erzielen dadurch kann und die Leute in die richtigen Assets investieren. Zum Beispiel Einzelaktien und Kryptos rauszulassen, ist gut, weil ich einfach aus der Masse heraus, also zum Beispiel für mich persönlich wäre es schlecht, allerdings muss ich sagen, für die Masse heraus ist es einfach gut, weil ich sie bis zu einem gewissen Grad einfach schütze vor Blödsinn und dementsprechend sehe ich das alles sehr, sehr positiv. Man hätte natürlich am Ende hergehen können und sagen, gerade wenn ich diesen Vermögensaufbau schaffe und fördere auch noch, dass ich dann hinten raus natürlich das auch noch einmal unterstütze, dass die Leute einen angenehmen Lebensabend haben und hier nicht wieder abzwacke ohne Ende. Allerdings, wie gesagt,
muss der Staat da irgendwas verdienen.
Erstens muss der Staat auch ein bisschen was zumindest davon haben und das Zweite, was ich sehe, ist halt, durch die Förderungen über die ganzen Jahre oder die Unterstützung der ganzen Jahre habe ich hier auch schon einen gewissen Vorteil genossen, den wir so in Österreich jetzt bis dato nicht haben. Und ich hoffe eindringlichst, wenn es da irgendwer zuhört, der ansatzweise irgendwie Kanäle Richtung Politik oder Entscheidungsträger hat, dass dieses Thema nicht heute, nicht morgen, weil ich muss auch dazu sagen, dieses Budgetdefizit, was wir in Österreich dermaßen haben, diese Rahmenbedingungen sind einfach grundsätzlich massiv schlecht zurzeit, was das Thema angeht. Ich glaube, jetzt da sind ja wieder Budgetverhandlungen angesetzt für die Ministerien und dann kommt ja wieder der Finanzminister mit seiner Rede im Nationalrat, wo er das Budget vorstellt und wir sind meilenweit davon entfernt, dass irgendwie in die Richtung was passieren könnte, obwohl es langfristig natürlich ein toller Effekt für alle wäre, auch für den Staat. Nur es gibt einfach die Ideologie, sage ich jetzt mal zurzeit, oder Ideologie ist falsches Wort, sondern die Stimmung einfach, aber auch die derzeitige budgetäre Lage einfach nicht her, irgendwie das sowas zu argumentieren anscheinend. Dementsprechend sehe ich das einfach jetzt nicht kommen. Allerdings, deswegen mein Appell, für zukünftige Entscheidungsträger wäre es doch schön, wenn wir uns auch wirtschaftlich stabilisieren und sagen, solche Themen dann irgendwann wieder auf die Agenda setzen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Allerdings bin ich zumindest in meinem Alter optimistisch, dass ich so etwas noch erleben werde.
Und noch eine kurze zweite Frage auch vom Andi. Was passiert jetzt an den Börsen, wenn durch das deutsche Altersvorsorgedepot plötzlich Milliardenbeträge zusätzlich in ETFs gepumpt werden? Die kurze Antwort, so gut wie gar nichts, weil wir reden einmal von 12 Milliarden, das wäre wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Um es kurz ins Verhältnis zu setzen, täglich fließen ungefähr 10 Milliarden in Apple rein und raus und da bewegt sich fast nichts, ne? Oder kaum was. Und der Weltmarkt macht dann da mal einen Hupfer. Wenn man das natürlich.
Das ist aber in Amerika, muss man auch sagen.
Ja, ja, voll. Aber
was du schon unterstützt, ist die deutsche Wirtschaft. Natürlich, wenn du den richtigen ETF kaufst.
Eben, du musst halt dann die Produkte kaufen, wo ATX, DAX etc. dabei ist. Wenn du das ganze 12 Milliarden oder Anführungszeit in einen ATX-ETF pumpen würdest, dann würde es natürlich Ausschläge geben, massive. Oder in DAX würde es auch ein bisschen was machen. Aber in weltweite ETFs, wo vielleicht Österreich, Deutschland gar nicht so relevant sind, in die wird es sich überhaupt nicht wirklich bewegen. Im MSCI World zum Beispiel wird sich nicht viel bewegen, weil es halt auch viel zu groß ist. Am Ende des Tages gehen uns aber die Aktien nicht aus, weil das war auch die Frage, der Markt ist tief genug und liquide genug, um diese Summen problemlos aufzunehmen. Und da geht es ja nicht auf 12 Milliarden auf einmal, sondern über das Jahr. Das heißt, das ist noch weniger gravierend. Und wenn jetzt weltweit die Nachfrage durch diese staatlichen Programme steigt langfristig, wird das natürlich langfristig die Kurse tendenziell nach oben führen, weil halt mehr Kapital reinkommt. Aber das ist halt auch etwas ein Prozess, der halt schleichend geht, den man so gar nicht mitkriegen wird. Für alle, die aber jetzt bereits investiert sind, ist es auf jeden Fall eine positive Nachricht, wenn mehr Kapital reinkommt. Relativ fix, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, und es schafft aber massives Vertrauen, das wollte ich eigentlich noch sagen. Diese in der Gesellschaft, diese Aufbruchsstimmung, dieses Weg von der Angst von der Börse, das glaube ich könnte einen positiven Effekt haben für die Zukunft, dass sich dann auch noch weiterhin was tut und noch mehr Gelder reinfließt. Ich glaube ja dann, wenn das dann der Klassiker ist, dass man sagt, ja okay, ich habe meinen ETF-Sparplan für mein Kind, so wie es früher das mit dem Sparbuch war, es wird sukzessive immer mehr Geld reinfließen und dann wird es natürlich auch spannend und plus diese Wirtschaftsunterstützung, die du hast, also für mich ein positiver Kreislauf, der hier entstehen würde.
Absolut. Und was auch positiv war, war das Feedback vom Josef. Er hat das letzte Woche geschrieben. Er ist treuer Hörer und wir haben seine Frage in der letzten Folge aufgegriffen. Da haben wir nämlich gesagt, dass eben Spekulation mit Einzeltiteln natürlich jeder machen kann, wie er will. Aber am wichtigsten eigentlich ist, dass zuerst ein solides, breit gestreutes Fundament mit mindestens 10.000 Euro relevant ist oder das notwendig ist zum Aufbauen. Und damit ihr halt auch nicht allein gelassen euch fühlt, gibt es am 18. Mai wieder ein Webinar von uns, genau zu diesem Thema, deine ersten 10.000 Euro. Unbedingt anmelden, den Link, den findet ihr auf unserem Instagram-Profil oder in Podcast-Shownotes. In diesem Sinne sind wir wieder am Ende. Markus, danke für die Zeit, war wieder eine intensive Folge, sehr viel drin, aber sehr, sehr spannend. Bis zum nächsten Mal.
Voll. Ich bedanke mich auch recht herzlich, viel dabei gewesen, auch sehr, sehr viele aktuelle Themen. Ich freue mich, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.